Das hier ist Text Guerilla. Text Guerilla ist der erste Podcast in Deutschland, der dir Steuern so erklärt, dass sie wirklich gut verständlich sind. Viel Freude mit diesem Podcast. Hallo liebe Freunde des Steuerrechts. In meinem Podcast heute befasse ich mich mit dem Thema: Wer muss eine Steuererklärung abgeben und wer sollte eine Steuererklärung abgeben, obwohl er es eigentlich gar nicht muss? Seid sehr gespannt auf die Resultate, die hier herauskommen, weil ich immer wieder die Auffassung von Menschen kennenlerne, dass man eigentlich keine Steuererklärung abgeben will und dass es das eins der schlimmsten Sachen, der schlimmsten Pflichten des ganzen Jahres ist und deswegen versucht man es immer wegzuschieben. Also, woher kommt das jetzt überhaupt? Ich fange mal ganz vorne an. Erstmal, wenn ich hier von einer Steuererklärung spreche, dann meine ich immer die Einkommensteuererklärung. Also es gibt auch andere Steuerarten, davon gibt es eine ganze Menge. Aber die stehen hier jetzt erstmal gar nicht zur Debatte. Und grundsätzlich ist diese Podcast-Folge auch in erster Linie für Arbeitnehmer gedacht und weniger für Unternehmer. So, trotzdem erstmal für wen, wer muss überhaupt die Steuererklärung nachher abgeben? Abgeben müssen Unternehmer. Selbstständige, Freiberufler, Land- und Forstwirte, also alle Leute, die auch eine Buchhaltung machen, die sind selbst dafür verantwortlich und können dieses Thema nicht wegschieben. Sie können es auf einen Steuerberater abwälzen, jemanden, dem sie halt ihre ganzen Sachen anvertrauen und der sie für sie dem Finanzamt meldet. Aber grundsätzlich sind sie von vornherein komplett selbst dafür verantwortlich. Dann Vermieter zum Beispiel. Für die gilt das normalerweise ähnlich. Voraussetzung ist, dass sie positive Einkünfte in Höhe von mindestens 410 Euro pro Jahr erwirtschaften. Wenn man mit seinen Einkünften bei der Vermietung also im Minus ist, ist man nicht verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. So, wir haben jetzt also beispielsweise diese negativen Einkünfte aus der Vermietung und haben dazu positive Einkünfte aus Angestellten-Tätigkeit. Und ich lasse jetzt mal alle anderen Voraussetzungen weg. Dann führt es dazu, dass wir grundsätzlich nicht verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben. Tatsächlich allerdings haben wir bei diesem Sachverhalt das Potenzial einer Steuererstattung. Und jetzt seht ihr, wo das hinführt. Wenn man das Potenzial einer Steuererstattung hat, muss man die Steuererklärung nicht abgeben. Jedoch, wenn man das Potenzial einer Nachzahlung hat, dann steht es im Gesetz so drin. Bedeutet also, wenn ihr nie aufgefordert werdet, vom Finanzamt eine Steuererklärung abzugeben, dann ist es durchaus möglich, dass ihr nachher eine ganze Menge Geld verschenkt, weil ihr denkt, oh, sehr gut, das Finanzamt lässt mich in Ruhe, dementsprechend will ich mal lieber keine schlafenden Hunde wecken. Ich hangel mich an dieser Stelle übrigens an den 7 Einkunftsarten im Einkommensteuergesetz entlang. 3 habe ich ganz zu Anfang gesagt, Vermietung ist dann quasi die 4. Und jetzt komme ich zu den sonstigen Einkünften. Das sind beispielsweise die Rentner. Als Rentner verdient man oft nicht so viel Geld, sodass man nachher keine Steuern zahlen muss. Zumindest war das in den früheren Jahren immer so und allmählich aufgrund einer Umkehr oder einer Änderung der Besteuerungsform werden Rentner oft jetzt auch steuerpflichtig. Wenn sie allerdings unter dem Grundfreibetrag liegen mit ihren Einkünften, zahlen sie keine Steuer und müssen grundsätzlich erstmal auch keine Steuererklärung abgeben, weil das vom Inhalt her nachher witzlos wäre. Trotzdem kann es an der Stelle aber immer mal sein, dass man quasi zur Überprüfung vom Finanzamt aufgefordert wird, eine Steuererklärung abzugeben beim Finanzamt. Und das kann eben auch Rentner treffen, die wirklich seit 10 oder 20 Jahren nie beim Finanzamt etwas abgegeben haben. Eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist es, sein Geld anzulegen. Bedeutet, man hat Kapitaleinkünfte, man lebt somit von den Zinsen, von den Dividenden, von den Wertzuwächsen, von dem Vermögen, was man grundsätzlich hat. Das Vermögen an sich wird nicht besteuert, wohl aber die Erträge, die man aus diesem Vermögen bekommt. Und das sind eben Zinsen etc., somit Kapitaleinkünfte. Wenn das bei einer deutschen Bank angelegt ist, dann gibt es die Abgeltungssteuer 25% plus Soli plus eventuell Kirchensteuer, zahlt das Kreditinstitut direkt an den deutschen Fiskus. Und wenn alles hiervon dem unterliegt, dann ist man nicht verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben bzw. das in seiner Steuererklärung anzugeben. Auch nicht übrigens, wenn man pro Person unter dem Freibetrag oder er heißt Pauschbetrag von 801 Euro ist. Jetzt gibt es ja aber natürlich noch die Fälle, dass man Einkünfte hat, die nicht der Abgeltungssteuer unterliegen. Wenn man zum Beispiel bei einem ausländischen Kreditinstitut, bei einem ausländischen Broker ist, wenn man bei einer Internetplattform Wertzuwächse generiert, die nicht dem deutschen Recht unterliegt, oder auch wenn man private Darlehen vergibt, dann wird diese Abgeltungssteuer nicht direkt ans Finanzamt abgeführt. Und wenn ihr Zinsen bekommen habt, die pro Person über 801 Euro ist, beziehungsweise wenn man verheiratet ist und mehr als 1602 Euro bekommt, das ist der doppelte Betrag, dann müsst ihr das in eurer Steuererklärung angeben. So, und wenn ihr jetzt aufmerksam dabei wart, dann ist euch sicherlich aufgefallen, dass ich noch eine Einkunftsart ausgelassen habe, die nicht selbstständigen Einkünfte, somit angestellte Tätigkeit, wo man ein festes Gehalt bekommt von einem Arbeitgeber. In diesem Fall ist es so, dass man eine Steuererklärung abgeben muss, wenn man zum Beispiel verheiratet ist und die Steuerklassenkombination 3 und 5 hat, oder aber wenn einer der Ehegatten Lohnersatzleistungen bekommt, wie zum Beispiel Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld, Insolvenzausfallgeld oder ähnliche, oder wenn auf einer Steuerkarte ein Freibetrag eingetragen ist. Also, ich fasse mal zusammen. Wann muss man eine Steuererklärung abgeben? Wenn man Unternehmer ist, Selbstständiger, Freiberufler, Land- und Forstwirt, dann grundsätzlich, wenn man Vermieter ist und eine bestimmte Höhe von Einnahmen hat, genauso wenn man Rentner ist, wenn man Kapitalanleger ist und nicht alles von der Abgeltungssteuer erfasst wurde. Oder aber wenn man Arbeitnehmer ist, eine Steuerklassenkombination 3 und 5 hat, oder wenn man Arbeitslosengeld oder andere Lohnersatzleistungen bekommt, oder aber wenn auf der Steuerkarte bzw. in den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen, wie es jetzt geschlüsselt ist oder wie es heute heißt, wenn dort ein Freibetrag eingetragen ist. In all diesen Fällen müsst ihr also eine Steuererklärung, eine Einkommensteuererklärung für das Jahr, in dem ihr die Einkünfte erzielt habt, abgeben. Und darüber hinaus müsst ihr eine Steuererklärung abgeben, wenn ihr Arbeitnehmer wart und keine Steuererklärung abgeben müsst, aber darüber hinaus einen der vorgenannten Sachverhalte verwirklicht habt. Somit, wenn ihr darüber hinaus noch zum Beispiel Vermieter wart und über 410 Euro in dem Jahr verdient habt. So, genau. Jetzt habe ich euch eine ganze Menge Sachverhalte genannt, wo ihr immer die Steuererklärung abgeben müsstet. Jetzt klingt es ja fast so, als gäbe es überhaupt keine Möglichkeit mehr, dass man mal gar nichts abgibt. Tatsächlich ist es natürlich anders. Einen Fall habe ich euch vorhin schon genannt, zum Beispiel, wenn man nur Vermieter ist und negative Einkünfte erzielt, dann müsste man theoretisch nicht abgeben. Und wenn man jetzt, das ist der andere Fall, Arbeitnehmer ist und die Steuerklasse 1 hat und sonst keine anderen Einkünfte hatte, dann muss man auch keine Steuererklärung abgeben. Wenn man verheiratet ist, beide Ehepartner haben die Steuerklasse 4, also Kombination 4 und 4, und sonst auch keine anderen Einkünfte, keine Einkommensersatzleistungen, dann müsst ihr keine Steuererklärung abgeben. Und diese Fallgestaltung, diese Kombination, die gibt es ja tatsächlich sehr häufig. Das ist der Durchschnittsarbeitnehmer. Das ist der Fall, der von den Einkommensquellen am häufigsten vertreten ist in Deutschland. Und einen ganz besonderen Fall, den ich jetzt noch im Auge habe, das sind eben auch die Studenten. Der Student, der keine Einkünfte aus eigener Tätigkeit erzielt, weil er sich eben auf sein Studium und seine Ausbildung konzentriert, der hat natürlich trotzdem Kosten. Kann auch der eine Steuererklärung abgeben? Ja klar, natürlich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sollte ich denn, wenn ich nicht muss, eine Steuererklärung beim Finanzamt abgeben? Warum sollte ich mich dieser so finster anmutenden Behörde nähern? Und was habe ich im Endeffekt davon? Fällt das nicht einfach nur negativ auf mich zurück? Will das Finanzamt dann nicht jedes Jahr etwas von mir haben? Und vermutlich ist der Umgangston ja auch nicht so besonders nett. Das sagt man dem Finanzamt doch immer nach, oder? Also, ich will mal mit dem letzten anfangen. Ich habe tatsächlich meine Ausbildung beim Finanzamt gemacht und innerhalb der Behörde ist der Umgangston auf jeden Fall ein sehr netter. Ich habe dort sehr viele nette Bekannte, auch bis heute, und kann darüber hinaus sagen, ich habe ja auch von Berufswegen immer wieder mit dem Finanzamt zu tun und im Regelfall, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus, entsprechend dieses Sprichworts, wenn man sich den Sachbearbeitern dort positiv nähert, wenn man freundlich ist und einen Umgangston wahrt, den man mit jedem anderen Menschen auch pflegen würde, dann wird man auch normalerweise sehr freundlich aufgenommen und behandelt. Ich möchte noch ein paar Gedanken äußern, warum sich viele Menschen einfach nicht trauen, eine Steuererklärung abzugeben oder warum sie dieses Thema immer verwerfen. Und zwar zum einen ist es meines Erachtens wirklich ein gewisser bestehender Respekt vor dem Finanzamt, aus den, so wie ich gerade die Gründe geäußert habe. Wenn man einmal etwas abgibt, dann hat das Finanzamt einen quasi am Schlawittchen und will immer wieder was von einem. Es gibt den vorherrschenden Glauben, dass man beim Finanzamt immer etwas bezahlen muss, dass die Menschen sehr, sehr amtlich, sehr, sehr behördenlastig mit den Steuerbürgern umgehen. Und wie gesagt, wie gerade geäußert, meine Einstellung, meine Meinung ist da ein bisschen anders. Es gibt eben auch die Podcast-Folge, warum haben die Menschen Angst vor dem Finanzamt, was ich dort relativ plakativ einmal aufgenommen habe. Und wenn euch die Gedanken interessieren, dann horcht da doch einfach mal rein. Als zweiten Punkt, warum die Menschen meines Erachtens oft keine Steuererklärung abgeben. Das ist aus meiner Sicht ein fehlender Spaß an Recht, Gesetz und manchmal auch Zahlen. Die Thematik Steuerberatung, das ist etwas, wo die wenigsten Leute einen Bezug zu haben. Und ich werde auch ganz oft damit konfrontiert, wenn ich erzähle, dass ich Steuerberater bin, dann heißt es, oh Gott, das würde ich jetzt ja nicht machen wollen. Das ist mir viel zu stumpf, viel zu trocken, viel zu staubig. Und ja, gut, also das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, ne? Weil Gesetzestexte, die sind einfach nicht spannend zu lesen. Und sie sind eben auch für Juristen gemacht, sie sind nicht für Durchschnittsbürger gemacht. Und das macht sie, glaube ich, auch einfach so staubig. Wenn man einfach dieses Thema als wahnsinnig abstrakt sieht und dann eben auch noch die Behörde als sehr, sehr abstrakt und sehr unpersönlich, natürlich hält man sich dann von vornherein erstmal davon fern. Und das erst recht, wenn man es nicht muss, ne? Erst recht, wenn man halt dieses Thema nicht angehen muss. Und diese Abstraktion, die könnte man ja theoretisch vermeiden, wenn man in der Schule mal gelernt hätte, wie man eine Steuererklärung macht. Wenn man in einem Schulfach, ich weiß nicht, welches das Schulfach das jetzt sein sollte, aber mal Formulare austeilt zu einer Steuererklärung und sowas dann anhand eines Übungsfalls oder anhand der eigenen Person mal durchexerziert. Aber ich kenne wirklich niemanden, bei dem das in der Schule mal passiert ist. Bedeutet, sobald man dann irgendwann in Lohn und Brot stand, hat man entweder die Sachen vertrauensvoll einem Steuerberater übergeben, der sie dann geheimnisvoll zu einer fertigen Steuererklärung zusammenzimmert, oder aber man hat es eben von vornherein gelassen. Diesen Fall, den sehe ich eben auch ganz oft. So, und als dritten Punkt, warum die Steuererklärungen tatsächlich nicht abgegeben werden, sehe ich nämlich auch, dass wenn man bei einem Arbeitgeber beschäftigt ist, dass der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern diese Pflicht komplett abnimmt. Es ist ein absoluter Full Service, der ja auch gesetzlich verankert ist. Wenn man ein Gehalt bezieht, dann ist es für den Arbeitgeber Pflicht, den Teil davon, der monatlich ans Finanzamt zu zahlen ist, diesen einzubehalten und ihn treuhänderisch zu verwalten, bis irgendwann der Tag der Zahlung ist und es dann ans Finanzamt zu zahlen. Der Arbeitnehmer sieht von diesem Geld, was ihm ja eigentlich gehört, was er erwirtschaftet hat, gar nichts. Es wird direkt an das Finanzamt durchgeleitet. Genauso ist es eben übrigens mit den Sozialabgaben, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung. Das ist etwas, was der Arbeitnehmer abführen muss, wo er auch gar keine Wahl hat, weil das eben im Prinzip unseres Sozialstaates so verankert ist, was auch grundsätzlich eine gute Methodik ist. Jedoch sieht der Arbeitnehmer halt überhaupt nicht, wo dieses Geld hingeht. Er sieht einfach nur, was er grundsätzlich verdient, was er zur Verfügung hätte. Dann sieht er eine ganze Menge Abzüge, die bekommt aber gar nicht ausgezahlt. Deswegen kommt er überhaupt nicht in die Bedrängnis, das Geld auch für sich selbst auszugeben. Grundsätzlich ist das gut. Ansonsten hätte er nachher vielleicht zu wenig Geld, um seine Steuern zu zahlen, weil er es schon vorher ausgibt. Solche Leute gibt es sicherlich auch. Dementsprechend, grundsätzlich ist da nichts gegen zu sagen, aber eben der Arbeitnehmer wird komplett aus der Verantwortung genommen. Somit muss er sich auch nie mit dieser Thematik auseinandersetzen und hat einen Grund mehr, sich auch nicht dem Finanzamt nachher zu widmen. Also das waren mal meine kurzen, bescheidenen Gedanken, warum Arbeitgeber ihre Steuererklärungen nicht abgeben, obwohl sie gegebenenfalls ein Mordspotenzial haben an Geld, was sie wiederbekommen und was sie wirklich Cash in die Tasche bekommen, ohne es danach nochmal der Steuer zu unterwerfen. Und wo hier jetzt die großen Potenziale sind, da komme ich in der nächsten Minute nochmal zu. Um das Ganze etwas plastisch zu machen, wollen wir einfach mal einen kleinen Fall durchspielen, wo ihr unterschiedliche Fallkonstellationen seht, wo man richtig viel Geld wiederbekommt. Also, wir nehmen uns mal einen Azubi. Der Azubi ist fertig mit seiner Ausbildung, wird leider nicht übernommen von seinem Arbeitgeber, fängt bei einem anderen Arbeitgeber dann an und verdient dort jetzt natürlich mehr Geld. Jetzt ist das Jahr vorbei und das ist der Zeitpunkt, wo man normalerweise daran denken sollte, seine Steuererklärung zu machen. Das ist meine Perspektive als Steuerberater. Er denkt sich, okay, Finanzamt, habe ich noch nie was mit zu tun gehabt. Er denkt vielleicht auch gar nicht erst darüber nach, dass überhaupt diese Steuererklärung abgegeben werden könnte. Das bedeutet allerdings, dass er an dieser Stelle auf eine sehr hohe Erstattung, die er eventuell bekommen könnte, verzichtet. Ein Grund dafür ist, dass er unterschiedliche Gehaltshöhen in unterschiedlichen Teilen des Jahres bekommt. Er bekommt beispielsweise in der ersten Hälfte des Jahres sein Lehrlingsgehalt von 1.000 Euro brutto und dann bekommt er in der zweiten Jahreshälfte 2.500 Euro brutto. Rechnet man es zusammen, hat er im Schnitt also nicht das, was er in der zweiten Jahreshälfte bekommen hat. Aufgrund dieses Gehaltsgefälles und aufgrund des in Deutschland herrschenden Systems der Steuerprogression bekommt er nachher eine Erstattung. Allein aufgrund dieses Gehaltsgefälles. Er muss gar keine weiteren Ausgaben haben. Er muss einfach nur die Zahlen, die er von seinen Arbeitgebern bekommt, also von seinem Lehrlingsbetrieb und von dem Betrieb, wo er in der zweiten Jahreshälfte gearbeitet hat, die muss er eintragen in seine Steuererklärung plus seine persönlichen Daten plus seine Bankverbindung. Und nach 6 bis 8 Wochen bekommt er einen Steuerbescheid vom Finanzamt, wo drin steht, Sie bekommen Betrag X, beispielsweise 1.000 Euro, um es einfach mal mit einer Zahl zu füttern, zurück. Dann hat er vielleicht eine Stunde Zeit aufgewendet und bekommt dafür nachher eine Erstattung von 1.000 Euro Cash. Damit kann er zum Beispiel in den Urlaub fahren. So, jetzt möchte ich nochmal ein zweites Beispiel betrachten. An dieser Stelle gibt es kein Gehaltsgefälle. Der Arbeitnehmer bekommt im Jahr, er ist Steuerklasse 1, weiterhin ledig. So, jedoch hat er weite Fahrten zur Zwischenwohnung und Arbeitsstätte. Er fährt zum Beispiel 50 Kilometer eine Strecke über die Autobahn. Das geht relativ schnell, weil die Autobahn frei ist. Er ist auch recht schnell da. Aber natürlich bezahlt er eine gewisse Menge an oder bestimmte Kosten für den Sprit. So, aufgrund dieser großen Entfernung kann er 30 Cent pro Entfernungskilometer ansetzen und das für jeden Tag. Und somit hat er nachher höhere Werbungskosten als der Werbungskostenpauschbetrag. Der Werbungskostenpauschbetrag beträgt zurzeit 1.000 Euro pro Jahr. Und sobald man mit den Werbungskosten, also die Kosten, die einem aufgrund der Tätigkeit entstanden sind, sobald die höher sind, kann man davon ausgehen, dass man eine Steuererstattung bekommt. In diesem Fall sind sie relativ hoch. Das bedeutet, auch in diesem Fall, wenn man halt nur die Werte von der Lohnsteuerbescheinigung, die man am Jahresende bekommt von dem Arbeitgeber, einträgt, dazu. Bei einem Arbeitnehmer sind es normalerweise 230 Tage, die er arbeitet, mal 50 Kilometer, mal 30 Cent. Das wären in diesem Fall allein für die Fahrten 3.450 Euro Werbungskosten, die ihr von der Steuer abziehen könnt. Also abziehen von der Steuer bedeutet nicht, dass ihr das Geld Cash zurückbekommt, nur von der Steuer abziehen und dann gibt es einen Steuersatz, den ihr habt. Und dieser Steuersatz mit den Kosten, das Geld bekommt ihr dann nachher erstattet. So, wie hoch jetzt die Erstattung ist, das kann ich euch pauschal nicht zurufen, weil es immer darauf ankommt, zum Beispiel wie viel man verdient. Aber es ist kein ganz unerheblicher Betrag und vor allen Dingen ist es umgerechnet ein richtig guter Stundenlohn. So, das sind die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, die ihr ansetzen könnt. Jetzt habe ich noch ein paar weitere Beispiele. Doppelte Haushaltsführung. Das ist der Fall, wenn ihr an einem anderen Ort arbeitet, als ihr wohnt. Und ihr habt an diesem anderen Ort noch eine weitere Wohnung. Ihr habt also zwei Wohnungen, wobei ihr die Zweitwohnung aus dem Grund habt, dass ihr dort arbeitet. Ihr müsstet ansonsten jeden Tag riesige Strecken fahren. So, Hier gibt es mehrere Kosten, die ihr ansetzen könnt. Das sind zum Beispiel die Miete für die Zweitwohnung auf jeden Fall. Können übrigens auch Hotelkosten sein. Dann habt ihr Verpflegungsmehraufwendungen, das sind Pauschalbeträge für die ersten 3 Monate zumindest, wie die ihr diese doppelte Haushaltsführung habt. Darüber hinaus Fahrtkosten für die sogenannten Familienheimfahrten und noch weitere potenzielle Kosten, die damit in Zusammenhang stehen. Eine doppelte Haushaltsführung ist steuerlich immer sehr ergiebig. So, und als dritten Punkt möchte ich noch ansprechen das Thema Umzugskosten. Wenn ihr aus beruflichem Grunde umzieht, nämlich weil ihr eine Fahrzeitersparnis von mindestens einer Stunde pro Tag habt, dann sind die Umzugskosten steuerlich absetzbar. Was sind Umzugskosten? Das sind Kosten für die Möbelspedition zum Beispiel. Das können auch doppelte Mietkosten sein von der alten und der neuen Wohnung. Die Einrichtung, die ihr neu kaufen müsst für einen Herd oder für einen Ofen, könnt ihr ebenfalls steuerlich absetzen. Natürlich die Maklerprovision, wenn die anfällt, die ist ebenfalls Teil von den Umzugskosten. Und das sind alles Kosten, die natürlich richtig ins Gewicht fallen, die auch erstmal bei dem Umzug finanziell oft belasten, die aber im Endeffekt steuerlich subventioniert sind. Die Frage, die man sich stellen muss, ist jetzt oft, war der Umzug beruflich bedingt oder war er tatsächlich privat verursacht? Was ist, wenn ihr in einer Stadt arbeitet und euch dann das Leben oder die Liebe in eine andere Stadt zieht und ihr dort eine andere Tätigkeit aufnehmt? Um zu beantworten, ob der Umzug beruflich oder privat war, muss man vermutlich schauen, war es das Leben an sich, was den ausschlaggebenden Punkt gegeben hat, oder war es der Beruf und die Fortentwicklungsmöglichkeit. Oft aber greifen Beruf und Leben stark ineinander, sodass man im Zweifelsfall gar nicht genau definieren kann, ob der Umzug jetzt privat bedingt war oder ob er beruflich bedingt war. Wenn ich in meine eigene Historie, wenn ich dort unterwegs bin und ich bin einige Male zwischen Städten umgezogen, gibt es immer Gründe, die dafür sprechen, dass es im Endeffekt rein privat veranlasst war. Tatsächlich, und deswegen erzähle ich das hier auch so freimütig, war der Wunsch nach einer beruflichen Weiterentwicklung immer so groß, dass aus meiner Perspektive die berufliche Veranlassung überwogen hat und ein privater Wunsch nach Veränderung wird immer dabei sein. Man möchte einfach mal eine andere Stadt kennenlernen oder die privaten Umstände lassen es halt einfach nicht zu, dass man die Situation so belässt, wie sie ist. Schaut mal in eure eigene Historie, wie waren eure eigenen Umzüge, wenn ihr schon welche unternommen habt, beruflich oder privat. Viel Spaß bei der Lösungsfindung. Nach diesem etwas philosophisch anmutenden Abdriften habe ich die Themen Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, doppelte Haushaltsführung und Umzugskosten mal etwas angerissen. Und für Arbeitnehmer sind das Punkte, die nachher zu richtig Steuererstattungen führen können. Es gibt gewiss noch viele andere Punkte und viele Sachen, die man nennen könnte, aber ich möchte euch natürlich jetzt auch nichts vollkommen zumüllen mit fachlichen Informationen. Ihr wisst, im Endeffekt bleiben sowieso von einem Vortrag oder von Input, den man erhält, nachher nur 10% übrig. Dementsprechend versuche ich hier beim Wesentlichen zu bleiben. Aber eine Sache ist mir noch sehr wichtig. Ich habe vorhin schon angesprochen, Studenten müssen keine Steuererklärung abgeben. Ist richtig. Müssen sie nicht. Können sie aber. Also ganz grundsätzlich, es gibt unterschiedliche Fallgestaltungen. Ich nehme jetzt mal den dualen Studenten raus und den Studenten, der nebenher noch richtig viel Nebeneinkünfte hat. Der hat gegebenenfalls sowieso Steuerpotenzial. Für mich allerdings ist der Prototyp des Studenten, den ich hier anspreche, derjenige, der entweder ein Erststudium macht oder ein Zweitstudium und nichts nebenher verdient. Das bedeutet, er hat einen Verlust in dem Jahr. Verluste kann man unter Umständen verrechnen mit Gewinnen in anderen Jahren. Wenn der Student ein Zweitstudium macht, dann ist das relativ einfach. Da kann er diesen Verlust feststellen lassen. Es sind nämlich Werbungskosten. Werbungskosten kann man gesondert feststellen lassen als negative Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit und in ein Jahr vortragen, was in, es mag auch in geraumer Zukunft liegen. Und zudem kommen halt immer wieder die Verluste in den folgenden Jahren des Studiums. Sie sammeln sich immer weiter an und in dem ersten Jahr, wo man dann Geld verdient, dann kann man alles miteinander verrechnen und hat nachher einen hohen Steuervorteil, eine hohe Steuererstattung. Das ist der Fall des Zweitstudiums. Bei dem Erststudiums ist es leider nicht ganz so einfach, denn hier sind sich die Gesetzgebung und die Rechtsprechung, also die Gesetze, nicht so ganz einig. Die Rechtsprechung an sich, das Gericht vertritt eher immer die Auffassung, dass die Kosten feststellungsfähig sind und verrechenbar später. Und die Gesetzgebung bzw. auch die Finanzverwaltung vertritt die gegenteilige Auffassung, nämlich, dass diese Kosten, die der Student in seinem Erststudium in dem entsprechenden Jahr hat, leider nicht verrechenbar sind. Dieser Vorgang ist zurzeit noch beim Gericht und nicht entschieden. Das bedeutet für euch, wenn ihr diese Kosten in einer Steuererklärung abgebt oder ansetzt, und das solltet ihr tun, und das Finanzamt lehnt es ab, die Verlustverrechnung mit anderen Jahren, dann legt dagegen bitte Einspruch ein. Sagt bitte, dass ihr wollt, dass dieses Verfahren ruht, und normalerweise wird dann erst weiter entschieden, wenn auch tatsächlich dieses ursprüngliche Gerichtsurteil tatsächlich ergangen ist. Also, liebe Studenten da draußen, macht eine Steuererklärung, auch wenn ihr nichts verdient, auch wenn ihr im Erststudium seid. Wenn das Finanzamt das nicht möchte, was ihr beantragt, legt dagegen Einspruch ein. Ganz wichtig, streitet euch. Das dürft ihr ruhig und das wird euch auch nicht negativ ausgelegt. Welche Kosten führen jetzt dazu, dass ihr negative Einkünfte habt? Sämtliche Kosten, die mit eurem Studium und somit mit euren späteren Verdiensten in Zusammenhang stehen. Das können sein Fahrten zur Uni, Binden von Arbeiten, Semestergebühren. Das können sein Kosten für Auslandsaufenthalte, also dortige Studiengebühren, die ja teilweise richtig ins Geld gehen können. Die Flüge dorthin, gegebenenfalls auch wieder Verpflegungsmehraufwendung. Gerade wenn ihr im Ausland seid, dann lohnt sich das wirklich sehr, darüber nachzudenken. Und auch hier gelten natürlich die Ausführungen zu Reisekosten, sagen wir zu Kongressen zum Beispiel, zu Messen, dann zu Umzugskosten. Falls ihr theoretisch eine doppelte Haushaltsführung habt, das ist für Studenten eher unüblich, aber grundsätzlich gelten diese Ausführungen auch hier, weil es sind Werbungskosten, genauso wie für jemanden, der eine feste Tätigkeit hat. Habt ihr auch denselben gesetzlichen Anknüpfungspunkt. So, und als allerletzten Punkt aus fachlicher Perspektive möchte ich jetzt noch sagen, was für denjenigen gilt, der ein Einkommensgefälle gehabt hat, weil er einmal als Azubi arbeitet und einmal als normaler Geselle oder weil er aufgrund einer Gehaltssteigerung ein Gefälle hat. Das Gleiche gilt ebenfalls für frisch Verheiratete, die vorher Steuerklasse 1 hatten und danach beide Steuerklasse 4 haben. Wie schon gesagt, wenn Sie Steuerklasse 3 und 5 haben, dann müssen Sie sowieso eine Steuererklärung abgeben. Wenn Sie Steuerklasse 4 und 4 haben jedoch, müssen Sie nicht abgeben. Grundsätzlich wird sich aufgrund dieser Steuerklassenkombination in dem Fall unterschiedliche Gehaltshöhen haben. Beispielsweise der eine Ehepartner arbeitet gar nicht, weil er sich um die Kindererziehung kümmert und der andere arbeitet voll und es wurde kein Steuerklassenwechsel beantragt. Dann ergibt sich auch hier ein großer Vorteil und in diesem Fall solltet ihr auch ebenfalls eine Steuererklärung abgeben. Ganz wichtig aus meiner Perspektive oder aus meiner Sicht. Ich hoffe, dass ihr hier was mitnehmen konntet, dass ihr ein bisschen die Scheu vor dem Finanzamt verliert, denn diese Scheu, die müsst ihr nicht haben. Und geht das Thema an. Ich glaube, da ist eine ganze Menge zu holen. Vor allen Dingen, lasst es euch sonst erstmal ausrechnen. Wenn nichts zu holen ist, dann gebt ihr halt einfach nichts ab. Und als allerletztes möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, dass ihr nicht nur für das letzte Jahr eure Steuererklärung abgeben oder nachholen könnt, sondern wenn ihr eben unter diese sogenannte Antragsveranlagung fallt, dann habt ihr 4 Jahre Zeit. Bedeutet, wir sind im Jahr 2017. Ihr habt für 2016, 15, 14 und 2013 noch die Zeit, eine Steuererklärung abzugeben. Und in ganz besonderen Fällen sogar noch 3 Jahre mehr. Unter Umständen habt ihr also sogar noch den vierfachen Nutzen für 4 Jahre. Ich wünsche euch, dass ihr dabei eine richtig fette Ausbeute macht und bis zum nächsten Podcast.